Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der 92.4 zur zweiten Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet. Faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Warum Importlebensmittel an verbindliche Umwelt-, Gesundheits- und Tierschutzstandards gebunden werden müssen. Dazu hören wir Ludwig Essig vom Umweltinstitut München und vom Netzwerk Gerechter Welthandel sowie Rupert Ebner von Slow Food. Dann heißt es, mit uns kreisen die Dinge im Viertel und nicht um die Welt. Das sagt Chris Ross vom Verein Kreislaufschränke München, der uns das Konzept der Kreislaufschränke vorstellt. 44 Staaten im globalen Süden sind hoch verschuldet, weitere 15 hoch belastet. Über die Ergebnisse des Schuldenreports 2026 informiert uns Marlina Stutz von der Entschuldungskampagne alassia.de. Wo steht der faire Handel in Deutschland? Wir berichten von der Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
In München stehen inzwischen 18 sogenannte Kreislaufschränke. Dort können Menschen gut erhaltene Alltagsgegenstände vorbeibringen oder mitnehmen. Hinter dem Projekt steckt der Verein Kreislaufschränke München e.V., der nachhaltigen Konsum und mehr Austausch in der Nachbarschaft fördern möchte. Wir haben mit Chris Ross aus dem Vorstand des Vereins gesprochen. Als erstes wollten wir von ihm wissen, was ein Kreislaufschrank eigentlich genau ist.
Der Kreislaufschrank, das ist ein Schrank, wo man Dinge, die man nicht mehr braucht, hingeben kann und Dinge, die man gerne sieht, die man sieht und gerne hat, mitnehmen kann, gratis. Ist ein bisschen wie ein Bücherschrank, nur dass im Kreislaufschrank Dinge des täglichen Bedarfs sich befinden.
Und wie ist die Idee entstanden, solche Kreislaufschränke in München aufzubauen?
Ja, die Idee ist ziemlich genau 5 Jahre alt. Der erste Kreislaufschrank wurde in Bogenhausen errichtet. Die Idee kommt einfach aus der mittlerweile Notwendigkeit, Dinge in Kreislauf zu bringen, wegzukommen von Kaufen, Benutzen, Wegwerfen. Deswegen der Name auch Kreislaufschrank.
Und wer bringt normalerweise Dinge vorbei und wer nimmt die Sachen normalerweise mit?
Alles. Es kommen wirklich alle Leute aus dem Viertel vorbei und üblicherweise bringen hin und geben und nehmen weg alle Leute. Also das ergibt sich relativ schnell, dass man merkt, oft denkt man, oh, ich muss meinen Keller ausräumen, da gebe ich ganz viel hin und dann kommt man da hin und dann, oh, das ist aber nett, das Gläserl, das nehme ich mal mit. Und dann wird üblicherweise die Leute im Viertel lernen das zu schätzen und sind dann regelmäßig da mit ihren Sachen und für neue Sachen.
Und welche Dinge werden am häufigsten abgegeben?
Wir haben viel Kinderbücher, Kinderkleidung, auch wenn wir eigentlich weder Bücher noch Kleidung beherbergen. Aber da die Sachen sehr gefragt sind, lassen wir das gerne zu. Haushaltsgegenstände, Schreibutensilien. Ich habe schon lange keine Vase gekauft. Ja, sowas gerne. Gläser, Dinge des täglichen Bedarfs.
Gibt es manchmal ungewöhnliche oder lustige Fundstücke?
Ja, genau. Also manchmal, wir heben seit einiger Zeit Gegenstände auf und lassen raten, was das sein könnte. Ein Ding, so eine Art Bogen mit so zwei Kugeln dran und noch so ein Bügel. Keiner wusste, was es war. Es stellte sich heraus, ein Ding, womit man im Bad seinen Rücken massieren konnte.
Und wer kümmert sich um die Schränke? Wie sorgen Sie dafür, dass dort kein Durcheinander entsteht?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich integraler Teil des Konzepts der Kreislaufschränke. Der Verein Kreislaufschränke München e.V. sorgt dafür, dass wenn ein Standort entsteht, dass es üblicherweise so ein Team von, sagen wir mal, 7 Leute, jeden Tag eine Person vor Ort gibt, die in unmittelbarer Nähe wohnen, die täglich oder 2-3 Mal die Woche sich um den Schrank kümmern. Das ist sehr verschieden. Manchmal räumen sich die Sachen selber auf. Da gibt es so stille Engel, nennen wir sie. Die kommen also hier zum Beispiel bei uns in der Messestadt Ost, kommen sie aus der U-Bahn, gehen kurz zum Schrank, räumen ein bisschen auf und gehen weiter zur Arbeitsstelle oder umgekehrt nach Hause. Das finden wir natürlich immer sehr schön. Es kann aber auch gewaltige Dinge passieren, dass da irgendjemand einfach eine riesen Einkaufstasche, so wie es ist, da in so einem Kreislaufschrank entleert, möchten wir natürlich nicht haben, passiert trotzdem. Und da ist natürlich das Team dann gefragt, sozusagen wieder eine Ordnung herzustellen.
Gibt es Dinge, die man auf keinen Fall dort abgeben darf?
Ja, Lebensmittel, Dinge, so Messer oder irgendwelche Kriegsspielzeug, Dinge, die sozusagen ethisch nicht in Ordnung sind. Zu viel an sich keine Kleidung. Die meisten Schränke sind Regalschränke, also vitrinenartig. Da möchten wir eigentlich keine Kleidung sehen. Bücher bitte in die Bücherschränke. Ja, aber ansonsten Dinge des täglichen Bedarfs. Ja, ein altes Waffeleisen, ein Set von Gläsern, Textmarker zum Beispiel. Solche Dinge sehr gerne.
Mit welchen Herausforderungen haben Sie am häufigsten zu tun?
Wir haben als Herausforderung Dinge, die passieren, unerwarteterweise, wo wir in Aktion treten müssen. Ich nenne es einfach mal so einen Fall in der Au. Da kam jemand und hat irgendwie die Vorstellung, man könne jetzt so einen Kinderlaufstall abgeben. Also so ein umzäutes Ding von circa einem Quadratmeter. Und wir sagen ja auch, bitte nichts neben die Kreislaufschränke stellen, sondern nur Dinge, die klein genug sind, um in die Kreislaufschränke zu kommen. Dieser Laufstall, dieser Babylaufstall stand da und in weniger als 2 Tagen war das komplett voll mit Müll. Und da war das so schwer, dass wir da wirklich in einer gesonderten Aktion diesen Müll dann zum Wertstoffhof bringen mussten. Natürlich sind wir, ja, möchten wir sowas ja nicht haben. Das war natürlich schon, wo man denkt, oh Mensch, das hätte nun wirklich nicht sein müssen. Aber die eigentliche Aktion hat Spaß gemacht. Also wir sind ein Verein, der sehr viel Spaß hat. Ja, und da viel zusammenkommen, um eben, ja, die Dinge in ihren Kreislauf zu tun.
Und warum sind solche Projekte wichtig für München?
Also München ist ja eine reiche Stadt. Es kommen viele Leute hin, die Geld haben, Geld verdienen und Dinge kaufen. Und das ist wirklich so, dass da extrem viel Müll entsteht dadurch. Und viele Dinge, wie soll man sagen, unnötigerweise gekauft werden. Also wenn ich einen Toaster kaufe, kann es gut sein, dass ich das hätte gar nicht kaufen müssen, weil der Nachbar im Viertel gerade einen Toaster loswerden wollte. Und das ist auch so eine Zielrichtung, in die wir gehen wollen, unnötigen, überflüssigen Konsum entgegenzutreten. Wir haben einfach ein Beispiel. Es hat jemand in einem anderen Projekt 100 defekte Toaster gesammelt und diese versucht zu reparieren, um festzustellen, dass über die Hälfte der Toaster gar nicht kaputt war. Also wir haben einen dringenden Bedarf, die Dinge, die wir nicht mehr brauchen, nicht als Müll zu sehen, sondern als Dinge, die andere Leute brauchen könnten. Und wir haben auch konkret ausgerechnet, was es bedeutet, die Dinge wieder in den Kreislauf zu bringen. Und es ist ein nicht unerheblicher Beitrag, den diese Kreislaufschränke bringen.
Wie viele Standorte gibt es in München und planen Sie, weitere Standorte zu eröffnen?
Viel zu wenige. Wir haben Lücken in der Landkarte, wir haben 18 Kreislaufschränke und ein Großteil der Arbeit unseres Vereins ist, neue Standorte zu finden und zu entwickeln. Wie ich schon anfangs gesagt habe, der Standort ist das eine, aber ein ganz wichtiger Teil der Arbeit ist eben, ein Team zu haben, also dass sich die Leute, also ein Standort ist nicht nur ein Ort und ein Schrank, sondern es sind Leute. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Projekts. Und ja, wir möchten gerne in jedem Viertel einen Kreislaufschrank haben, also keine Ahnung, vielleicht gibt es dann einen Tag, wo keiner mehr als 500 Meter laufen muss, um zum nächsten Kreislaufschrank zu kommen.
Wie können Menschen Ihr Projekt unterstützen?
Durch Mitmachen. Also das ist das Allerbeste, kreislaufschränke.de einfach mal ansteuern. Da gibt es verschiedene Dinge, wie man sich einsetzen kann. Wer einen neuen Standort hat oder ein Team von Leuten zusammensuchen möchte in seinem Viertel, um einen Standort aufzubauen, ist herzlich willkommen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir suchen auch Leute, die reparieren, weil immer wieder geht was kaputt. Und das ist dann vielleicht auch etwas aufwendiger als nur eine Schraube wieder festzuziehen. Wir suchen auch Leute, die uns in anderen Dingen helfen, wie Rechnungswesen oder Webseite. Da ist also wirklich viel, viel zu tun und wir freuen uns über jeden, der das Interesse hat, bei uns mitzumachen.
Das war Chris Ross vom Verein Kreislaufschränke München e.V. Mehr Informationen zum Projekt gibt es unter kreislaufschränke.de.
Lora München. Der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. 44 Staaten im globalen Süden leiden unter einer sehr hohen Auslandsschuldenlast. Weitere 25 Staaten sind hoch belastet. Zu diesem Ergebnis kommt der Schuldenreport 2026 des Entschuldungsbündnisses Erlassia.de und der Hilfsorganisation Miserio, der kürzlich veröffentlicht wurde. Marlina Stutz, politische Referentin von Erlassia.de, erläuterte auf einer Pressekonferenz die aktuellen Zahlen.
Zunächst ist zu sagen, die weltweite öffentliche Verschuldung hat mit über 100 Billionen US-Dollar einen neuen und nie dagewesenen Rekordwert erreicht. Das ist für sich genommen kein Problem. Was allerdings das Problematische daran ist, ist die ungleiche Belastung, die aus dieser Verschuldung in Nord und Süd resultiert. Sowohl nominal als auch im Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung ist die Verschuldung in Ländern des globalen Nordens durchschnittlich deutlich höher als in Ländern des globalen Südens. Trotz der geringeren Verschuldung ist die aus der Verschuldung resultierende Belastung aber im Süden sehr viel größer. Und das drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass Länder des globalen Südens durchschnittlich einen viel größeren Anteil ihrer Staatseinnahmen als Zinsen und Kreditrückzahlungen an ausländische Gläubiger abführen müssen. Diese Quote ist in Ländern des globalen Südens, liegt die im Durchschnitt bei 13%, während es in Ländern des globalen Nordens knapp 6%, also weniger als halb so viel ist. In Deutschland zum Vergleich ist die Quote, liegt die bei rund 2%. Diese ungleiche Belastung in Nord und Süd ist Folge einer multiplen Benachteiligung von Ländern des globalen Südens im internationalen Finanzsystem. Diese Benachteiligung drückt sich unter anderem darin aus, dass Länder des globalen Südens eben deutlich höhere Zinsen für die Aufnahme von Krediten zahlen müssen und auch sehr viel stärker von plötzlichen Kapitalabflüssen beispielsweise betroffen sind. Wir schlüsseln das im Report auch nochmal genauer auf. 44 Staaten im globalen Süden gelten nach unserer Analyse als sehr hoch belastet. Dazu zählen Länder aller Weltregionen und aller Einkommensniveaus. Das reicht von regionalen wirtschaftlichen Schwergewichten, wie beispielsweise Pakistan oder Kenia, hin zu einer ganzen Reihe an kleinen Inselstaaten, Antigua und Barbuda, Papua-Neuguinea oder auch die Malediven. Und diese 44 sehr hoch belasteten Staaten müssen in den nächsten 3 Jahren, also jetzt zwischen 2026 und 2028, durchschnittlich rund 15% oder mehr ihrer Staatseinnahmen als Zinsen und Kreditrückzahlungen an ausländische Gläubiger abführen. In Angola sind es sogar 60%, in Senegal sind es rund 39%. Und damit fließt ein untragbar hoher Teil der Staatseinnahmen ans Ausland ab und kann daher im Inland eben nicht mehr für zentrale Bereiche wie Bildung, Gesundheit oder auch grüne Infrastruktur investiert werden. Gleichzeitig ist festzustellen, dass in diesen 44 sehr hoch belasteten Ländern der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, im weltweiten Vergleich besonders hoch ist und auch die öffentlichen Ausgaben für zentrale soziale Bereiche besonders niedrig sind. Das heißt, wir müssen annehmen, dass sich mindestens diese 44 Staaten im globalen Süden in einer akuten Auslandsschuldenkrise befinden. Das heißt, in einer Situation, in der die Auslandsverschuldung die staatliche fiskale Handlungsfähigkeit so stark einschränkt, dass eben soziale und wirtschaftliche Menschenrechte verletzt werden. Wir kommen im Schuldenreport zu dem Ergebnis, dass neben den 44 sehr hoch belasteten Staaten weitere 25 Staaten als hochbelastet gelten. Diese 25 Staaten müssen in den kommenden 3 Jahren zwischen 10% und 15% ihrer Staatseinnahmen als Auslandsschuldendienst ans Ausland abführen. Und auch dabei ist die fiskalische Handlungsfähigkeit bereits ernsthaft eingeschränkt. In weiteren 15 Staaten besteht ein latentes Belastungsrisiko. Das heißt, dass diese Staaten aktuell und in den kommenden Jahren bis 2028 noch nicht sehr hohe Rückzahlungsverpflichtungen haben, aber dass die Schuldenstände, die Auslandsschuldenstände bereits sehr, sehr hoch sind. Und dazu zählt beispielsweise auch die Ukraine, die aktuell in diesen Jahren noch nicht so viele Zahlungsverpflichtungen an ausländische Gläubiger leisten muss. Das liegt auch daran, dass aktuell ein Moratorium gilt, also dass die öffentlichen Gläubiger der Ukraine ein Moratorium gewährt haben, also eine vorübergehende Aussetzung des Schuldendienstes. Dieses läuft aber 2023 aus und vor allen Dingen die Zahlungen an die privaten Gläubiger werden ab 2027 sukzessiv und dann sehr schnell steigend an.
Hohe Auslandsschulden bedeuten, dass die öffentlichen Einnahmen in den genannten Ländern nicht in Staatsaufgaben wie Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur fließen, sondern an ausländische Gläubiger. Zur hohen Auslandsverschuldung vieler Länder kommen nun aber noch die verheerenden Folgen des Kriegs am Golf hinzu, worauf Marlina Stutz als nächstes hinweist.
Die Ergebnisse unserer Analyse waren bereits vor Ausbruch des Krieges besorgniserregend und nun mit den Folgen dieses Krieges werden sie eben zu einem noch dramatischeren Warnsignal. Denn die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Krieges, die treffen natürlich alle Staaten weltweit, aber sie treffen wiederum mit besonderer Härte die Länder des globalen Südens. Infolge von Energie-, Dünger- und Lebensmittelpreise, die enorm ansteigen, geraten sowohl die öffentlichen Haushalte als auch die Auslandsbilanzen der Länder unter Druck. Und beides verschärft die Auslandsschuldenkrise. Hinzu kommt, dass auch die Tourismuseinnahmen in der Region einbrechen. Und das hat Auswirkungen beispielsweise bis hin zu den pazifischen Inselstaaten, die sehr stark von Tourismuseinnahmen abhängig sind, auch bei denen auch einige Staaten hochbelastet oder sogar so sehr hochbelastet sind und die jetzt schon diese Einbrüche deutlich spüren. Und auch die wirtschaftlichen Einbrüche in der Golfregion selbst betreffen eben auch die vielen migrantischen Arbeiterinnen in den Staaten, die aus weiteren Teilen Asiens und auch Afrikas kommen und die ihrerseits wieder weniger Geld rücküberweisen können in ihre Heimatländer. Und auch dadurch brechen eben wichtige Fremdwährungseinnahmen in den Ländern weg. Und das alles zusammen übt eben einen enormen Druck auf einen enormen Inflationsdruck in den Ländern aus und auch einen enormen Druck auf die Wechselkurse und erhöht damit die reale Belastung der Auslandsverschuldung in den Ländern des globalen Südens. Und letztlich muss auch noch an dieser Stelle betont werden, dass schon jetzt zu sehen ist, dass Kapital wieder abgezogen wird aus Ländern des globalen Südens und dass die Kreditkosten weiter steigen. Und das geschieht vor dem Hintergrund eines bereits sehr, sehr hohen Zinsniveaus, das wir bereits vor dem Krieg gesehen haben. Auch das diskutieren wir im Report noch mehr im Detail.
Das war Marlina Stutz, politische Referentin von erlassjahr.de über die Folgen des Kriegs am Golf auf die Schuldensituation der Länder des globalen Südens. Eine Entspannung der Situation sei aktuell nicht zu erwarten. Vielmehr sei die öffentliche Vergabe von Zuschüssen und Krediten an Ländern des globalen Südens zuletzt deutlich eingebrochen, auch infolge gekürzter Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit, so Stutz. Private Gläubiger hätten hingegen bereits vor der Krise am Golf Kredite nur noch zu sehr hohen Zinssätzen vergeben, insbesondere an bereits hochverschuldete Staaten.
Lora München ist Ihr freies Radio auf der 92.4, parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen ist unser Anspruch. Unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851. www.lora924.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Ihr habt Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und hört die Sendung von München soll kein Schaden ausgehen. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten erreichte 2025 einen Rekordhoch von 3,14 Milliarden Euro. Ein Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf gaben VerbraucherInnen rund 38 Euro für fair gehandelte Produkte aus. Das teilte Fairtrade Deutschland am 5. Mai der Öffentlichkeit mit. Fairtrade Deutschland ist die Organisation, die das Fairtrade-Siegel vergibt. Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei Fairtrade Deutschland, stellte die Zahlen auf der Jahrespressekonferenz vor.
Der Umsatz, also die Summe aller Fairtrade-Artikel, die Verbraucherinnen im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie gekauft haben, stieg von 2024 auf 2025 erstmalig von 2,9 auf über 3 Milliarden und zwar exakt auf 3,14 Milliarden Euro in 2025. Also ein sattes Plus von 8,8%. Erstmalig über 3 Milliarden Euro, das ist für uns ein ganz, ganz tolles Signal, weil wir uns natürlich auch aktuell in einem Markt bewegen, der von sehr viel Unsicherheit geprägt ist. Das Thema Inflation spielt eine große Rolle für viele Verbraucher und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir mit so einem Ergebnis 2025 beenden konnten. Was ganz wichtig für uns dabei ist, Fairtrade ist schon lange nicht mehr, auch in solchen schwierigen Phasen für Unternehmen, ein kurzfristiger Kostentreiber, sondern vielmehr ein langfristiges Investment in die Resilienz der eigenen Lieferketten und damit auch in die Sicherung der eigenen Zukunft. Wenn wir den Umsatz nehmen und den auf die Verbraucher runterrechnen, dann schauen wir uns immer den Pro-Kopf-Konsum an. Der stieg von 34,50 Euro in 2024 auf jetzt dann 38 Euro in 2025 pro Kopf. Mal ganz unabhängig vom Umsatz ist für uns sehr wichtig, auf den Absatz zu schauen, weil das die zentrale Kennzahl auch für die Produzentinnen ist. Der Absatz ist ebenfalls gestiegen über alle Produktkategorien hinweg um 1,1%. Und wenn wir nur auf die Food-Artikel blicken, dann sogar um 2,5%. Wichtig ist dann der Blick auf die einzelnen Produktkategorien und da würde ich mir gerne die Treiber hinter den zentralen Zahlen nehmen und hier beginnen mit dem Kakao. Kakao, also Kakaobohnen, stiegen von 24 auf 25 um 8% und wir landen somit in 2025 bei 86.000 Tonnen Kakaobohnen. Das ist ein wahnsinnig tolles Ergebnis, vor allem wenn man sich dabei anschaut, dass der Gesamtmarkt leicht rückläufig war. Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao liegt damit bei 20,5%. Ein zweiter wichtiger Treiber hinter dieser Entwicklung waren die Bananen. Bei den Bananen stieg der Absatz um 7,2% in 2025 auf nun 130.000 Tonnen Bananen. Der Marktanteil liegt damit übergeordnet bei 16,6% und im Biobereich sogar über 80%. Beim Kaffee zeigt das Bild einen leichten Rückgang, minus 3% im Absatz, 24.000 Tonnen in 25. Das passt aber zur Gesamtentwicklung des Marktes, der ebenfalls leicht rückläufig war. Damit bleiben wir mit Fairtrade stabil bei 5,3% Marktanteil. Schauen wir auf die Rosen, also den ersten Non-Food-Artikel, dann sieht man hier einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr von 8,1%. 470.000 Stiele Rosen. Hier bewegen wir uns natürlich aber auch in einem Markt, der dann schlussendlich auch nicht mehr zu den Grundbedürfnissen des täglichen Einkaufs gehört, sondern sich eher vielleicht in einem Luxusbereich bewegt, wo Verbraucher gerade in den aktuellen Zeiten häufiger auch mal Verzicht üben und sagen, ich setze vielleicht mal den einen Einkauf aus. Nichtsdestotrotz bleiben wir im Marktanteil stabil und liegen bei 36%. Schauen wir darüber hinaus schon mal einen kleinen Blick nach vorne. Für 2026 sind wir positiv. Wir denken und schätzen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird. Nicht nur, weil wir an unseren Kernthemen weiterarbeiten und die ausbauen, sondern auch, weil wir uns Dinge vorgenommen haben, die wir vielleicht vorher noch nicht so gemacht haben und die stärker in den Mittelpunkt rücken wollen. Drei Initiativen möchte ich gerne hier heute nennen. Zum einen haben wir uns als Fairtrade-System dazu entschieden, mehr Fokus auf Haselnüsse zu richten. Wir haben die Türkei anerkannt als Produzentenland. Das war lange Zeit nicht der Fall. Mittlerweile ist das so und das setzt uns in die Lage, Fairtrade-Haselnüsse aus der Türkei zertifiziert in naher Zukunft anbieten zu können. Warum ist das wichtig oder so signifikant? Etwa 70% der Welternte werden in der Türkei produziert und exportiert. Und davon gehen 80% nach Europa. Wir sind dadurch also sehr zuversichtlich, dass wir, und das zeigen auch die aktuellen Gespräche schon, mit vielen Partnern zusammen Fairtrade-Haselnüsse auch aus der Türkei zukünftig auf den deutschen Markt bringen können. Das zweite Projekt, was ich anreißen möchte, und das ist die Brücke zu dem Stichwort deutscher Markt, Wir haben als Organisation uns dazu entschieden, in der Zukunft mehr Verantwortung zu übernehmen. Mehr Verantwortung im Fairtrade-System, aber auch für viel, viel mehr Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden. Wir werden zukünftig, und ehrlicherweise beginnt das Ganze in der Theorie schon ab dem 01.01.26, die Lizenzierung für 24 weitere Länder in Mittel- und Osteuropa übernehmen. Damit sind wir zwar weiterhin Fairtrade Deutschland, aber ertragen viel, viel mehr Verantwortung. Und der wollen wir natürlich gerecht werden. Wir übernehmen im ersten Schritt die Lizenzierung für alle bestehenden Partner in diesen Ländern und werden darüber hinaus versuchen, mit den Partnern, aber auch mit neuen Partnern, Wachstum zu generieren, um insgesamt mehr Fairtrade-Absätze zu erzielen. Die wichtigsten Märkte, die man sicherlich hier schon mal nennen kann, sind Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien. Zu guter Letzt als dritten Bereich, den ich gerne erwähnen möchte, und das ist so ein Stück weit die Brücke zum ersten Produkt, was ich genannt habe, dem Kakao, freuen wir uns, dass Fairtrade seit 26 ein marktfähiges Living-Income-Modell für den Massenmarkt veröffentlicht hat. Veröffentlicht und aber auch gleichzeitig schon mit Partnern darüber gesprochen, und dabei sind wir sehr stolz, dass wir schon in dieser Phase Lidl international gewinnen konnten, die sich verpflichtet haben, über die nächsten 5 Jahre höhere Preise für den Kakao zu bezahlen und damit dazu beizutragen, dass Kakaobauern und Bäuerinnen ein existenzsicherndes Einkommen erhalten werden. Wie geht die Reise bei dem Thema weiter? Nun ja, wenn man den Blick über den Tellerrand wirft und mal zu den Nachbarn in Holland schaut, dann sieht man, der Markt ist ein bisschen weiter bei dem Thema Living Income, und dort haben schon fast alle Retailer Living Income Commitments abgegeben. Und wir sind zuversichtlich, und das zeigen auch die aktuellen Gespräche, dass wir da auch bald neue Partnerschaften verkünden können.
So Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing und Vertrieb bei Fairtrade Deutschland. Natürlich ist es erfreulich, dass der Umsatz von Fairtrade-Produkten in Deutschland um 9% auf 3,14 Milliarden Euro gestiegen ist und der Pro-Kopf-Verbrauch nun bei 38 Euro liegt in Deutschland. Zum Vergleich, in der Schweiz beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch 116 Schweizer Franken. Umgerechnet sind das 127 Euro, also mehr als dreimal so viel wie in Deutschland. Da ist hierzulande also noch Luft nach oben. Und wenn man den Nettoumsatz im Lebensmittelbereich inklusive Drogeriemärkten, Getränkemärkten, Fachhandel und E-Commerce in Höhe von ca. 280 Milliarden Euro in Deutschland nimmt, dann liegt der Fairhandelsanteil mit 3,14 Milliarden Euro bei derzeit ca. 1,2%. Also man muss es feststellen, der faire Handel befindet sich immer noch in einer Nische. Schauen wir als nächstes auf die ProduzentInnen aus dem globalen Süden, auf die ArbeiterInnen und KleinbäuerInnen. Wie steht es um deren Arbeits- und Lebensbedingungen? Mehr dazu von Claudia Brück, Vorständin Kommunikation und Politik Fairtrade Deutschland.
Fairtrade arbeitet zusammen mit rund 2 Millionen Bauern, Bäuerinnen, Arbeiter, Arbeiterinnen, die in 1824 Organisationen in 68 Ländern Afrika, Asiens und Lateinamerika zusammengeschlossen sind. Das ist ein weltweites Netzwerk. Die Verkäufe haben neben den Markt- und Mindestpreisen aus dem deutschen Markt zusätzlich eine Prämie von 41,7 Millionen Euro ermöglicht, die die Fairtrade-Produzenten eigenständig investieren können. Das tun sie ökonomisch, indem sie in Produktionsstätten investieren oder Unternehmensführungen ausbauen, ökologisch in nachhaltigen Anbau oder in die Umstellung von Agrarökologie und sozial in Kindesschutz und Frauenförderung. Wenn wir auf den deutschen Markt schauen, dann sehen wir von der Prämienseite her, dass Kakao das wichtigste Prämienprodukt ist, gefolgt von Kaffee, Bananen, die Blumen und dann die sonstigen Produkte. Warum ist es so wichtig? Es ist so wichtig, weil die Produzentinnen in sehr herausfordernden Zeiten leben. Die Welt ist nicht sicherer geworden. Die Krisen wie die Klimakrise oder der Ukraine-Krieg sind nicht gelöst. Und nun ist der Iran-Krieg noch dazugekommen. Alle diese Krisen führen zu Unsicherheit und gestiegenen Kosten. Gerade der Iran-Krieg fordert die Produzentenorganisation mit steigenden Fracht- und Benzinkosten und dem Wegfall mögliche Absatzmärkte im Nahen Osten besonders. Wir haben Zahlen vorliegen, dass die Düngemittelkosten von Oktober 25 bis März 26 um 31% gestiegen sind. Hier heißt es, die Produzentenorganisation nicht alleine zu lassen, sondern solidarisch zu sein und sich für eine faire Kostenteilung einzusetzen. Was tut Fairtrade, um diese Herausforderungen zu adressieren? Das erste ist, dass wir seit 2016 an der Strategie für existenzsicherndes Einkommen gearbeitet haben. Warum braucht es das? Weil Landwirtschaft nur langfristig betrieben werden kann, wenn auch die Landwirte davon leben können. Existenzsichernde Einkommen sind Nettoeinkommen, die Familien ermöglicht, ihre Grundbedürfnisse zu decken und würdevoll zu leben. Das klassische Fairtrade-Modell rechnet die Kosten einer nachhaltigen Produktion für ein Produkt, schaut aber nicht an, wie viele Menschen von diesem Produkt leben müssen. Hier setzt das neue existenzsichernde Einkommen für Kleinbauern an. Zur Strategie gehören, dass wir die Produktionskosten länderspezifisch errechnen und einen Fairtrade existenzsichernden Referenzpreis entwickelt haben. Es gibt Schulungen für die Produzentenorganisationen und Inputs für Produktivitätssteigerungen und Einkommensdiversifizierung. Wir starten in Westafrika, wie Benjamin Drösel es schon gesagt hat, mit Kakao, aber sind auch schon in den Startlöchern für Kaffee in Lateinamerika. Was sind die weiteren Entwicklungen bei Fairtrade? Fairtrade gibt es seit den Ende 80er Jahren. Wir haben gestartet mit indem wir Standards erstellt haben für das Handeln von bestimmten Rohprodukten. Und diese Standards sind die Regelwerke für das Fairtrade-System geworden. Diese Standards wurden immer mehr, denn wir haben immer mehr weitere Produkte hinzugenommen. Und auch die Standards selber wurden umfangreicher, weil die Herausforderungen größer geworden sind. Nun hat sich Fairtrade vorgenommen, dieses Regelwerk zu überarbeiten. Das Ziel ist, die Standards zeitgemäß zu aktualisieren, Kohärenz herzustellen und eine Weiterentwicklung zu ermöglichen. Aus den jetzt 27 Standards sollen im besten Falle nur noch 6 werden, indem alle landwirtschaftlichen Standards zusammengeführt werden. Die Standards sollen dem Due Diligence-Ansatz verfolgen. Das heißt, nicht alle Produzentenorganisationen müssen alle Kriterien gleichermaßen erfüllen, sondern in einem Prinzipienrahmen sich orientieren und dann nach dem Risikoansatz, je nach dem entsprechenden Kontext, die eigenen drängendsten Herausforderungen bearbeiten. Es geht darum, gezielter Veränderungen auszulösen und Wirkung sichtbarer zu machen. Diese neue Standard wird jetzt im Sommer konsultiert und Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.
Sagt Claudia Brück, Vorständin Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland. Auch für 2026 erwartet Fairtrade Deutschland übrigens ein gutes Ergebnis. Und im Mai dieses Jahres hat die Stiftung Warentest das Fairtrade-Siegel insgesamt mit gut bewertet. Noch besser allerdings schnitt das Naturland-Fair-Siegel ab.
Lora München, 92,4.
Das Netzwerk Gerechter Welthandel, das Umweltinstitut München, Slow Food Deutschland, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft hatten am 7. Mai zu einer gemeinsamen Pressekonferenz eingeladen. Thema: faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Warum Importlebensmittel an verbindliche Umwelt-, Gesundheits- und Tierschutzstandards gebunden werden müssen. Besonders problematisch ist aus Sicht der Organisation, dass innerhalb der EU weiterhin Pestizide produziert und anschließend exportiert werden, die innerhalb Europas aus Gründen des Gesundheits- und Umweltschutzes verboten sind. Diese Stoffe werden bei der Produktion von Lebensmitteln in Drittstaaten eingesetzt, treffen dort nicht selten auf in der Landwirtschaft völlig ungeschützt arbeitende Menschen und können später über importierte Lebensmittel als Rückstände wieder auf den europäischen Markt gelangen. Worum es geht, schilderte zunächst Reinhild Benning vom Bereich Landnutzung und Agrarökologie der Deutschen Umwelthilfe.
In der Europäischen Union gelten zwar strenge Standards, Mindeststandards, die verbindlich sind, etwa beim Einsatz von Pestiziden oder bei der Fleischerzeugung, aber dennoch gelangen Lebensmittel über die Importe immer wieder in die EU, die deutlich niedrigere Standards in ihrem Produktionsprozess. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen für die heimische Landwirtschaft. Es erhöht auch den Preisdruck auf die hiesigen Erzeuger und es schafft Unsicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir haben gerade von der EU die neuesten Zahlen über die importierten Lebensmittel von der EFSA, der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, vorgelegt bekommen. Demnach findet man in 38% der importierten und untersuchten Proben keine Rückstände an Pestiziden. Allerdings in 56% der importierten Lebensmittel sind Rückstände zu finden. Die Herausforderung besteht darin, dass Europa Pestizide exportiert, die in Europa verboten sind, die aber mit diesen Lebensmitteln wieder hereinkommen können. Wie hoch deren Anteil in den 56% der von der EFSA ausgewiesenen rückstandshaltigen Proben ist, ist nicht ausgewiesen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, welche Maßnahmen dagegen möglich wären. Und hier kommen Spiegelklauseln bei Lebensmittelimporten eine große Bedeutung zu.
Sagt Reinhild Benning vom Bereich Landnutzung und Agrarökologie der Deutschen Umwelthilfe. Eine Spiegelklausel ist ein handelspolitisches Instrument, das vorsieht, dass importierte Waren aus Drittstaaten exakt denselben Umwelt-, Klima-, Tierwohl- und Produktionsstandards entsprechen müssen, die auch für inländische oder EU-Produkte gelten. Klingt erstmal gut, wenn man hierzulande keine Pestizide auf dem Teller haben will. Bei vielen Ländern des globalen Südens aber treffen Spiegelklauseln nur auf wenig Begeisterung. Dort werden sie vielmehr als Instrument angesehen, den Handel von Süden in den Norden zu verhindern, weil zum Beispiel viele KleinbäuerInnen die komplexen EU-Umwelt- und Sozialstandards und den damit einhergehenden bürokratischen Aufwand gar nicht bewerkstelligen können. Man muss also genauer hinschauen, um sich ein Bild machen zu können. Ludwig Essig, Referent für Handelspolitik am Umweltinstitut München und Koordinator des Netzwerks Gerechter Welthandel, sowie Rupert Ebner, Vorsitzender von Slow Food Deutschland, haben das gemacht. Zunächst hören wir Rupert Ebner.
Ich darf, bevor ich auf das eigentliche Thema eingehe, nochmal deutlich zum Ausdruck bringen, dass gerade wir als Slow Food ja weltweit denken und handeln wollen. Uns geht es natürlich nicht darum, Welthandel einzuschränken. Ja, ganz im Gegenteil. Wir sind glücklich, wenn der Kaffeebauer in Mexiko, in Uganda einen ordentlichen Preis für seinen Kaffee bekommt. Ja. Oder wenn die Olivenbauern auch in Marokko ordentlichen Preis für ihr Olivenöl bekommen. Fragwürdig wird es ja dann, wenn der Grund des freien Welthandels, dass Dinge dort produziert werden, wo das Klima, die Böden, die menschlichen Ressourcen und so weiter eben einen effektiveren Anbau von Lebensmitteln nahelegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel so ganz besonders ist. In meiner Praxis haben viele Landwirte neben den Milchkühen auch Kartoffeln. Und Kartoffeln aus Ägypten, wo sowieso Wassermangel besteht, die dann unbedingt zu uns zu importieren, um den Spargel mit frischen Kartoffeln aus Ägypten auf den Tisch zu bringen. Ich kann nur sagen, gut gelagerte alte Kartoffeln sind viel besser zum Spargel. Also nur ein Beispiel. Aber ich wollte nur sagen, wir sind keine Gegner des Welthandels, ganz im Gegenteil. Aber warum und jetzt die Perspektive, die Reinhard ja schon angesprochen hat, die meine ist, ist das Thema Antibiotika. Ich möchte jetzt auf die problematische Situation auch bei uns in Deutschland und in Europa nicht näher eingehen, sondern wir sind hier auch noch lange weit von einem Vorbild entfernt. Ja. Aber was international abläuft, ist natürlich mit dem, was bei uns abläuft, überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Wenn Sie in einen amerikanischen Drugstore auf dem Land gehen, wo eben Tiermast betrieben wird, dann können Sie ohne Tierarzt jede Menge Antibiotika einkaufen und die eben einsetzen, so wie Sie es als Laie für nötig halten. Ja. Kleiner Joke am Rande, inzwischen kehren die Bauern wieder zum Tierarzt zurück, beim Medikamenteneinkauf, weil sie festgestellt haben, dass sie im Drugstore ganz oft gefälscht waren und nicht wirkungsvoll waren. Aber das sind Dimensionen, die wir uns hier überhaupt nicht vorstellen können. Und hier geht es natürlich darum, dass diese Antibiotika nicht dafür eingesetzt werden, für was sie da sind, nämlich um schicksalshafte bakterielle Erkrankungen zu heilen, sondern Antibiotika in der richtigen Dosierung sind ein maximaler Wachstumsförderer. Und da geht es nicht um Zuwächse von 1-2% mehr, sondern da geht es um richtig hohe Gewinne. Es gab mal vor vielen Jahren Studien, die aus 50 Cent 5 Euro gemacht haben. Also 50 Cent Antibiotika-Einsatz bringt 5 Euro Mastertrag. Ja, und das sind natürlich spannend, die das Ganze für unsere Landwirte, die anders arbeiten müssen, natürlich katastrophal machen. Ja. Also das Antibiotika neben dem Aspekt, dass natürlich diese Antibiotika dann am besten als Wachstumsförderer wirken, wenn sie in einer nicht therapeutischen Dosis eingesetzt werden. Und da sind wir beim Spezialthema. Nicht therapeutisch eingesetzte Dosen führen natürlich extrem zur Resistenzbildung. Also es sind zwei Effekte, die die Menschen dort extrem betreffen, ja, und die Wettbewerbsverzerrung für unsere Produzenten. Und wir als Lofood fühlen uns ja auch nicht, wir fühlen uns natürlich den deutschen Produzenten ganz nah verbunden oder den europäischen Produzenten und leiden eben drunter, wenn derjenige, der hier unter diesen doch ganz vertretbaren Standards gutes Fleisch produziert, konkurrieren müssen mit Fleisch, das importiert wird, wo eben diese Standards nicht eingehalten werden. Und da kann man natürlich auch sagen, und das ist auch ein Anliegen, dass die Kontrollen zu diesen Dingen natürlich sehr bescheiden ausfallen. Also da geht es dann um ein paar Tonnen, die mal im Laufe des Jahres untersucht werden. Also da gehört viel großflächiger untersucht. Und jetzt noch ganz wichtig, das, was Reinhard Bennig zitiert hat, sind Rückstandsproben, wo man was gefunden hat. Was aber noch lange nicht heißt, dass diese Lebensmittel nicht handelsfähig sind, trotz dieser Rückstände. Weil wir haben einen umfangreichen Katalog in EU-Recht, das die Höchstmengen an Rückständen, an zulässigen Rückständen beschreibt. Da ist es auch so, dass die Europäische Union sich nicht mal die Mühe macht, diese Standards selber wissenschaftlich fundiert zu prüfen, sondern sie nehmen die WHO-Standards und schreiben sie in europäisches Recht um. Jeder, der sich mit WHO beschäftigt, weiß, das ist dort ein Kuhhandel. Ja, da sind die wissenschaftlichen Grundlagen nicht immer an erster Stelle, sondern treffen sich halt die Interessenvertreter und dann wird sich auf eine Ebene geeinigt. Ich darf nur hinzufügen, ich verstehe von dem Thema auch ein bisschen was. Ich war auch 6 Jahre Umweltreferent einer Großstadt und habe mich mit diesen Dingen jeden Tag beschäftigt. Ja, also das zum Thema Antibiotika. Auf der anderen Seite, was noch viel potenter ist und vielleicht viel gefährlicher, ist der Einsatz von Hormonen. Bei uns ist der Einsatz von Hormonen in der Mast seit Jahrzehnten verboten. Also ich bin jetzt 42 Jahre Tierarzt. Ich glaube, in meinen ersten 2 Jahren gab es auch bei uns noch Chips, die man hinters Ohr spritzen durfte, um eben die Kälber schneller wachsen zu lassen. Aber es ist 40 Jahre her. Seitdem sind diese Dinge, die Sie aus dem Doping beim Sport vielleicht noch kennen, längst verboten. Ja, aber gerade in Brasilien und in den USA sind viele dieser Substanzen und die Potenz von Hormonen, möchte ich immer wieder betonen, das ist nun mal die wirksamste chemische Substanz, die es gibt. Hormone sind die Dinge, die die Welt regieren, ja, und in dem Fall eben zu hohen Zunahmen führen. Das sind die beiden Themen, wo die Unterschiede extrem sind und wirtschaftlich für unsere Landwirte ganz, ganz schwer zu ertragen ist.
Soweit Rupert Ebner, Vorsitzender von Slow Food Deutschland und Betreiber einer Großtierpraxis im Raum Ingolstadt. Als nächstes hören wir Ludwig Essig, Referent für Handelspolitik am Umweltinstitut München. Er ist auch Koordinator des Netzwerks Gerechter Welthandel. Er spricht sich deutlich für die schon erwähnten Spiegelklauseln bzw. Maßnahmen aus.
Wir leben in einer Zeit politischer Widersprüche. Über manche kann man den Kopf schütteln, andere haben gravierende, ja sogar tödliche Folgen. Einer dieser Widersprüche ist der Export hochgefährlicher Pestizide und Chemikalien, die in der EU verboten sind. So habe ich meine Rede auf der Aktionärsversammlung der Alzchem Group AG in Trostberg begonnen. Spiegelmaßnahmen klingen technisch, aber in Wahrheit geht es um einen einfachen politischen Grundsatz. Was wir den Menschen, den Böden und dem Wasser in Europa nicht zumuten, darf nicht über den Handel ausgelagert werden. Es geht um Fairness, es geht um Gesundheit und es geht auch um europäische Glaubwürdigkeit. In Europa werden bestimmte Pestizide nicht verboten, weil sie unmodern sind. Sie werden verboten, weil sie nach wissenschaftlicher Prüfung ein unannehmbares Risiko für die Menschen oder die Umwelt darstellen. Für Landwirtinnen und Landwirte, für Landarbeiterinnen, für Anwohnerinnen und Anwohner, für Gewässer, Bestäuber und unsere Ökosysteme. Und dennoch passiert Folgendes. Wirkstoffe, die auf europäischen Feldern nicht mehr eingesetzt werden dürfen, werden hier in Deutschland, in Europa weiterhin produziert und in andere Weltregionen exportiert. 2024 wurden fast 122.000 Tonnen solcher in Europa verbotenen Pestizide für den Export gemeldet. Das ist etwa 50% mehr als 2018. Bereinigt um den Brexit-Effekt hat sich die Menge sogar mehr als verdoppelt. Deutschland ist inzwischen einer der zentralen Umschlagspunkte in Europa. Über 50.000 Tonnen, mehr als 40% der gemeldeten EU-Mengen. Und das bedeutet, wir sprechen hier von keinem Randproblem, sondern ganz klar von einem Systemfehler. Die Logik dahinter ist eigentlich einfach und brutal zugleich. Was hier zu gefährlich ist, wird anderswo verkauft. Der Schutz endet an der Grenze, das Risiko reißt weiter. Die Gewinne bleiben hier, die Schäden entstehen oft dort, wo Kontrollsysteme schwächer sind, die Schutzausrüstung fehlt, medizinische Versorgung schlechter ist und Menschen weniger Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Ein besonderes Beispiel, was ich hier aufmachen möchte, ist das Produkt Dormex mit dem Wirkstoff Cyanamid. Dieser Wirkstoff ist in Europa seit Jahren nicht mehr zugelassen. Der Grund: erhebliche Gesundheitsrisiken, Hinweise auf die Verursachung von Krebs, auf Schäden für die Fortpflanzung, auf schwere Verätzungen von Haut und Augen. Und selbst unter Annahme sachgemäßer Anwendung zeigen Studien, dass Grenzwerte für Anwender um ein Vielfaches überschritten werden, teils um das 60-fache. Und ich möchte an dieser Stelle die Sprecherin des Women on Farms Projects in Südafrika zitieren. Sie beschreibt, finde ich, sehr eindrücklich die Situation. Sie sagt: Wenn es um etwas wie Pestizide geht, arbeiten Frauen sogar weiter, während die Pestizide versprüht werden. Sie befinden sich buchstäblich sehr häufig in den Weinbergen, während die Pestizide auf die Pflanzen ausgebracht werden. Und sie verrichten ihre Arbeit ohne Schutzkleidung. Auf vielen Farmen gibt es im Weinberg keine Toiletten, kein fließendes Wasser. Wenn Frauen sich während des Arbeitstages erleichtern müssen, müssen sie das in den Weinbergen tun oder in den Büschen rund um die Weinberge, die gerade mit diesen hochgefährlichen Pestiziden besprüht werden. Frauen berichten in dieser Saison häufig von sprunghaften Anstiegen akuter Erkrankungen, darunter Blasenentzündungen, Hautschäden, Verätzungen und Atemprobleme. Während manche Folgen unmittelbar während der Pestizidbelastung auftreten, sind viele kumulativ und bestehen auch dann fort, wenn die Belastung längst beendet ist. Und diese, finde ich, sehr eindrückliche Schilderung zeigt eins deutlich auf. Die Behauptung der sicheren Anwendung ist oft ein politischer Mythos. Wenn ein Stoff selbst unter regulierten Bedingungen nicht sicher beherrschbar ist, dann ist es zynisch, seine sichere Anwendung dort zu unterstellen, wo Schutz und Kontrolle real schwächer sind als bei uns. Und genau hier setzen eben die Spiegelmaßnahmen an. Spiegelmaßnahmen bedeuten, unsere Schutzstandards gelten nicht nur für das, was hier produziert wird, sondern auch für das, was auf unseren Markt kommt. Und sie bedeuten im nächsten Schritt: Wer ein Pestizid aus Gesundheits- oder Umweltgründen verbietet, der darf seine Produktion nicht zur Exportstrategie machen. Denn sonst schaffen wir einen doppelten Standard. Europäische Landwirtinnen und Landwirte müssen nach höheren Standards produzieren, während importierte Produkte mit Methoden erzeugt werden können, die hier verboten sind. Das ist kein freier Wettbewerb, das ist regulierte Ungleichheit. Und die Bundesregierung sagt zu dem Thema sinngemäß, man könne bei Rückständen in Lebensmitteln ja nicht feststellen, wo das im Drittland eingesetzte Mittel hergestellt wurde. Das ist formal richtig, aber politisch total ausweichend. Denn ein Molekül hat keinen Pass. Aber der Zusammenhang, über den wir hier sprechen, ist kein Herkunftsetikett auf dem einzelnen Rückstand. Der Zusammenhang ist ein dokumentierter Handelskreislauf. Produktion der Pestizide in Europa, Export in Drittstaaten, Anwendung dort, Rückstände in Agrarprodukten, Rückkehr auf den europäischen Markt, auf unsere Teller. Dass die Fabrik am Ende nicht auf der Traube steht, ist kein Freispruch für dieses Geschäftsmodell. Rückstandshöchstwerte schützen vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher. Sie schützen nicht automatisch die Menschen, die die Pestizide ausbringen. Sie schützen nicht automatisch die Arbeiterinnen auf der Plantage, die Kinder in der Nähe der Felder, die Gewässer, die Böden, die Biodiversität. Darum reicht es nicht einfach zu sagen, solange ein Produkt den Grenzwert einhält, ist alles in Ordnung. Weil Legalität ist nicht dasselbe wie Legitimität. Auf europäischer Ebene hat man dieses Problem zumindest im Grundsatz erkannt. Schon 2020 wurde angekündigt, gefährliche Stoffe, die hier verboten sind, nicht für den Export weiter zuzulassen. Aktuell wird außerdem über eine stärkere Angleichung von Importstandards gesprochen. Für die gefährlichsten verbotenen Pestizide sollen Rückstände in importierten Produkten künftig an die Bestimmungsgrenze, also an eine praktische Nulltoleranz, herangeführt werden. Aber Ankündigungen schützen niemand. Entscheidend ist, ob daraus Recht wird. Und genau hier liegt der Widerspruch der aktuellen Handelspolitik. Während auf der einen Seite versprochen wird, giftige Doppelstandards abzubauen, wird auf der anderen Seite ein großes Handelsabkommen, ich möchte EU-Mercosur namentlich erwähnen, vorläufig angewandt, das neue Exportchancen, Zollentlastungen und den Abbau technischer Handelshemmnisse schafft. Wenn man Handelsbarrieren senkt, bevor man giftige Schlupflöcher schließt, schafft man keine Fähre, sondern man beschleunigt den Doppelstandard. Andere Länder haben gezeigt, dass Handeln möglich ist. Frankreich, Belgien, die Schweiz haben Exportverbote oder Exportbeschränkungen für besonders gefährliche Pestizide eingeführt. Diese Regelungen sind nicht perfekt, aber sie widerlegen das bequemste Argument, das man immer wieder hört, man könnte angeblich nichts tun. Gerade weil Exporte nach nationalen Verboten verlagert werden können, braucht es eine EU-weite Regelung. Wenn man nach dem französischen Verbot andere Länder die Lücke füllen, ist es kein Argument gegen Verbote, es ist der Beweis, dass Flickenteppiche nicht ausreichen. Umso fataler finde ich, dass unser Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer den Vorschlag der EU-Kommission ablehnt, Rückstände besonders gefährlicher in der EU verbotener Pestizide in importierten Lebensmitteln auf das technisch nachweisbare Minimum zu senken. Das ist keine Bürokratiefrage, das ist gelebter Gesundheitsschutz. Und wer diesen Vorschlag blockiert, der schützt nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und der EU. Er schützt nicht die heimische Landwirtschaft, sondern Alois Rainer schützt ein Geschäftsmodell doppelter Standards, zu gefährlich für Europa, aber immerhin doch noch profitabel genug für den Export. Deshalb, und damit komme ich auch zum Ende, sind unsere Forderungen sehr klar. Erstens, wir fordern einen sofortigen Exportstopp für Pestizide und Wirkstoffe, die in Europa wegen Gesundheits- oder Umweltgefahren nicht zugelassen sind. Zweitens, es braucht eine europäische Regelung, damit Unternehmen ihre Produktion nicht einfach von einem Mitgliedstaat in den nächsten verschieben können. Drittens, Rückstandshöchstwerte für besonders gefährliche, in Europa verbotene Wirkstoffe müssen konsequent an die Bestimmungsgrenze abgesenkt werden. Und viertens, Handelsabkommen dürfen nur dann vertieft werden, wenn sie verbindliche, überprüfbare und sanktionierbare Spiegelmaßnahmen enthalten. Denn Spiegelmaßnahmen sind kein Protektionismus, es sind die Mindestbedingung für einen ehrlichen Handel auf Augenhöhe. Wir können nicht von hohen Standards sprechen und gleichzeitig ein Geschäftsmodell dulden, das auf niedrigen Schutzstandards anderswo beruht. Wir können nicht europäische Verbraucherinnen und Verbraucher schützen wollen und die Menschen, die unsere Lebensmittel produzieren, vergessen. Und wir können nicht von einer fairen Landwirtschaft reden, wenn wir unseren eigenen Landwirtinnen und Landwirten Konkurrenz zumuten, die mit hier verbotenen Mitteln arbeitet. Gift verliert seine Gefährlichkeit nicht an der Außengrenze, Verantwortung lässt sich nicht verzollen und Menschenrechte haben keine Exportausnahme.
Soweit Ludwig Essig, Referent für Handelspolitik am Umweltinstitut München und Koordinator des Netzwerks Gerechter Welthandel auf einer Pressekonferenz am 7. Mai. 2024 seien, sagt Ludwig Essig, fast 122 Tonnen Pestizide, die in Europa nicht eingesetzt werden dürfen, für den Export gemeldet worden. Das ist zunächst eine sehr hohe Zahl und damit sicher ein gutes Geschäft für die Pestizidhersteller. Schlecht ist es für sehr viele Menschen, die mit diesen Pestiziden während der Produktion von Lebensmitteln in Berührung kommen. Und zu guter Letzt auch schlecht für die VerbraucherInnen hierzulande. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit ist am 23. Juni um 17 Uhr zu hören. Mitgearbeitet hat Marina Dorn und am Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Freitsmiedl. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa Magazin. Dort stellen wir unter anderem den aktuellen Grundrechte-Report vor. Bleiben Sie also dran und viel Spaß mit den folgenden Sendungen.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München.